Teamtime.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Ja, hier in Berlin scheint die Sonne, obwohl es so langsam herbstlich wird. In Wiesbaden regnet es. Und warum sage ich das? Weil ich einen ganz tollen Gast heute begrüßen darf, Marisa Silaban. Hi.
Hallo.
Ja, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Du bist Product Coach bei der R&V, hast aber schon 10 Jahre oder über 10 Jahre Erfahrung mit Product Management, warst auch mal als Product Owner unterwegs und hast da ganz viel Erfahrung. Und da freue ich mich heute auf den Austausch mit dir. Es wird auch genau darum gehen, wie kann man ein gutes Produkt entwickeln, wie kann man das Team auch mitnehmen, wenn ein Produkt entwickelt wird, und da bist du drin spezialisiert.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute mit dabei zu sein.
Ja, freue mich auch. Also du bist ja jetzt schon seit 10 Jahren in dieser Rolle unterwegs, also immer mal in einer anderen Ausrichtung. Das heißt, du hast dich auch auf diese Rolle eingelassen und lebst sie auch mit Freude. Das sehe ich ja auch, wenn ich auf dein Profil in LinkedIn gucke, dass du da mit Freude auch die Sachen teilst und dein Wissen auch weitergibst. Finde ich total klasse. Was hat dich denn bewegt, diese Rolle auch wahrzunehmen, und was begeistert dich denn an dieser Rolle auch?
Sehr interessant, denn tatsächlich war es keine bewusste Entscheidung. Es war bei meinem ersten Arbeitgeber so gewesen, dass durch die agile Transition sich neue Teams gebildet haben und damals mein ehemaliger Vorgesetzter eben das Potenzial in mir gesehen hatte und mich gefragt hatte, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, die Product Ownership für ein neues Team zu übernehmen. Und so ist letztendlich auch meine Reise gestartet und ich bin auch dem Produktmanagement oder der Produktentwicklung treu geblieben bis heute. Und faszinieren, ja, da ist es tatsächlich so, wenn man sich mit dem Begriff Produkt auseinandersetzt, gibt es ja sehr, sehr viele Definitionen. In jeder Definition kommt das Wort Wert vor. Und in meinem Verständnis geht es in der Produktentwicklung um die Suche nach etwas Wertvollem, das wir zum einen für den Kunden, aber auch für das Unternehmen kreieren wollen. Und diese Suche danach, das nennen wir in der Szene sozusagen Product Discovery, das ist genau das Herzstück von Produktentwicklung, das mich super fasziniert, weil da nämlich ganz viel in die Wege geleitet werden muss, um den Wert für den Kunden, für das Unternehmen ausfindig gemacht werden muss.
Ja, total spannend. Jetzt hast du schon Product Discovery erwähnt und du hattest ja mal einen Beitrag, einen LinkedIn-Post, genau über dieses Thema. Du warst bei einer Product Discovery-Veranstaltung und hast darüber berichtet und hast da Folgendes geschrieben. Ich lese das mal einfach vor, wenn das für dich okay ist.
Ja, klar.
Unter dem Motto der Veranstaltung Klarheit ist mir verstärkt bewusst geworden, dass es im Produkt darum geht, welche Fragen wir uns stellen. Die eine Klarheit herbeizuführen ist mit viel Anstrengung verbunden und dennoch kann es vorkommen, dass Anforderungen von oben durchgedrückt werden. Einige berichten davon, in der Feature-Falle festzustecken und keinen Raum für Product Discovery zu haben. Es ist die Haltung und Denkweise, die echte Produktarbeit erschwert. Um diese Verhaltensmuster aufzubrechen, braucht es genau solche Formate wie heute. Denn Menschen machen Produkte. Ja, also ganz spannend. Und was sagst du denn, welches Mindset ist deiner Meinung nach auch wichtig, dass Produkte immer wieder verbessert werden?
Das nennt sich in der Szene Product Thinking oder auf Deutsch eben Produktdenken. Und man kennt es vielleicht auch ein wenig als Venn-Diagramm-Darstellung, wo wir zum einen den User haben, das Business haben, die Technologie haben und aus diesen drei Dimensionen versuchen, diese in Einklang zu bringen. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, einen Weg zu finden, wie wir Produkte entwickeln, aber auch pflegen können. Dann geht es ja natürlich auch um die Weiterentwicklung, die eben einen relevanten Beitrag zur positiven Geschäftstätigkeit haben. Das heißt, wir versuchen, und das ist immer sehr wichtig zu verstehen, nicht nur, ich sag mal, nutzeroptimierte Produkte zu entwickeln, sondern auch unternehmensoptimierte. Und das ist letztendlich so die Zielsetzung dahinter. Und bei Produktdenken an für sich, um das vielleicht nochmal ein bisschen aufzugreifen, das ist tatsächlich die gegensätzliche Vorgehensweise zum Projektmodell. Das heißt, wenn man das mal so ein bisschen versucht gegenüberzustellen, im projekthaften Vorgehen geht es ja eher darum, dass wir einen Plan verfolgen und sind da eher Output-basiert unterwegs. Das heißt, das Feature ist jetzt da oder das Produkt ist jetzt entsprechend da. Und im produktorientierten Vorgehensmodell, da verfolgen wir tatsächlich eine Produktvision. Das heißt, da richten wir uns in diese eine Marschrichtung aus. Und wir sind dort eher Outcome-basiert unterwegs. Das heißt, wir wollen die Verhaltensveränderung bei unseren Nutzenden und/oder Kunden, bei manchen Produkten ist es entweder oder, bei manchen ist es beides, letztendlich hervorbringen. Und das sind so die wesentlichen Unterschiede. Und das ist tatsächlich auch für mich als Product Coach sehr schwierig, immer wieder zu vermitteln, denn viele sagen dann, oh, Produktdenken, ja, wir denken doch schon in Produkten. Und das ist eben genau nicht. Also wir meinen damit nicht, dass wir in Produkten denken, denn wenn man das noch ein bisschen weiter aufdröselt, dann kann ja ein, ich sage mal, Gesamtprodukt ja aus mehreren Teilprodukten bestehen. Und es wäre ja fatal, wenn wir siloartig in Produkten denken würden, was es eigentlich meint. Deswegen finde ich Product Thinking eigentlich treffender, wenn wir das Value Thinking nennen würden, weil wir dann nämlich herausstellen, dass eben diese wertbasierte oder Wertorientierung eben im Vordergrund stehen muss und dass wir wirklich in der Wertorientierung schauen, wie können wir letztendlich diesen Wert vor Kunden leisten. Also vielleicht auch nochmal zu dem Begriff Produkt. Ich glaube, die treffendste Definition ist die von Melissa Perry, die mag ich sehr gerne. Und sie sagt, ein Produkt ist letztendlich ein Vehikel von Wert, das den Wertaustausch eben zwischen Unternehmen und Kunden gewährleistet. Ja, und so kann man das letztendlich auch in der Hinsicht verstehen.
Ist ja auch gar nicht so einfach, dann diesen Mehrwert oder den Wert überhaupt dann auch zu verkaufen. Du arbeitest ja jetzt bei einem Versicherer, R&V, warst aber auch schon in unterschiedlichen Unternehmen unterwegs. Ich stelle mir das, war ja auch schon mal in der Versicherungsbranche unterwegs, auch sehr schwierig vor, ne? Gerade Versicherungsprodukte zu verkaufen, weil es jetzt nicht wie tolle technologische Produkte, oh ja, damit kann ich jetzt hier rumspielen, sondern Versicherungsprodukte gehen ja eher in die Richtung so, okay, ich habe Angst irgendwie, ja, irgendwas passiert, jemand bricht ein oder so, das dann auch gut zu verkaufen, ne, oder zu gucken, ja, was hat der Kunde auch gerade, welche Risiken müssen abgedeckt werden, dass er auch entspannter leben kann, stelle ich mir auch ja sehr interessant vor, da drauf einzugehen, zu sagen, okay, wie kriegt man das auch besser verkauft oder wie soll da das Produkt auch aussehen? Eine Versicherung besteht ja auch aus verschiedenen Teilen, ne? Weil wenn es Rechtsschutz ist, nicht gleich Rechtsschutz, braucht ja auch der Kunde nicht alles.
Das ist sehr spannend, was du ansprichst, denn da erstmal das Bewusstsein auch und die Awareness dafür zu schaffen, ist natürlich auch ein gewisser Zeitaufwand, der da getätigt werden muss, denn vielen ist es gar nicht bewusst. Also auch der Begriff Produkt ist an der Versicherung natürlich mit dem Versicherungsprodukt besetzt. Und damit ist es schon mal unheimlich schwierig, das Thema Product Thinking einem Versicherer nahezulegen. Und wie du auch sagst, tatsächlich ist es bei dem Produktbegriff oftmals so, dass je nachdem, wen du eben fragst, bist du in der IT unterwegs, nennen viele das Produkt im Sinne von, ja, das ist doch hier, was wir als digitale Lösung anbieten. Wenn du in die Fachbereiche gehst, sagen die Fachbereiche, das ist ja ganz klar der Versicherungstarif oder das Versicherungsprodukt, das wir hier anbieten. Und da erstmal ein gemeinsames Verständnis von Produkt zu bekommen, das ist tatsächlich an einer oder anderen Stelle mit Sicherheit ein bisschen tricky. Ich versuche das immer anhand eines sehr simplen Beispiels auch darzustellen, denn wir sagen, ein Produkt ist ein Vehikel von Wert, dann steht ja oftmals hinter der Versicherung auf einer Metaebene gesprochen, so dieser Wert des Kunden. Ich möchte letztendlich sichern, sorgenfrei sein im Falle eines Problems, das dann auftauchen könnte. Ja, also dieses Bedürfnis, dass man letztendlich abgesichert ist. Und ich habe es gerne an dem Beispiel Hundekrankenversicherung festgemacht. Wir nennen das jetzt mal als Gesamtprodukt Wuffis Wohl, um da jetzt nicht genau diese Verwirrung reinzubringen, was es denn eigentlich ist. Und dazu gehören eben die einzelnen Teilprodukte. Wir haben ein Teilprodukt, was vielleicht eben so dieses ganze Thema Online-Abschluss darstellt. Das heißt, ich kann auf einer Seite letztendlich den Vertragsabschluss digital durchführen. Das andere ist vielleicht eine App, wo ich später die Vertragsdetails einsehen kann, meine Daten verwalten kann, etc. Und das andere ist mit Sicherheit, und das ist so das Wertversprechen dahinter, ist eben das Versicherungsprodukt. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ganz viele interne Teilprodukte in der IT, die es eben auch braucht, um letztendlich diesen Wert vor Kunden leisten zu können. Aber so kann man sich das so im Gesamten vorstellen, dass eben das Gesamtprodukt aus sehr, sehr vielen Teilprodukten besteht. Und da sehen wir ja auch schon, dass letztendlich auch eine Zusammenarbeit wertstrombasiert, nämlich über Einheiten und Abteilungsgrenzen hinaus stattfinden muss, um letztendlich ein eher etwas Wertvolles ausfindig zu machen und zu liefern.
Ja, finde ich auch ganz wichtig. Das heißt, seine Arbeit besteht auch viel darin, erstmal die Leute abzuhören, zu sagen, okay, lasst uns mal übergreifend denken und auch erstmal schauen, wer denkt denn wie und welche Einstellung hat wer zum Produkt oder welche Definition hat ja jeder auch schon, ja, bevor man dann von verschiedenen Sachen redet. Ja, Versicherungsprodukte finde ich auch sehr interessant, weil es ja nicht wie damals, ja, die Versicherungsvertreter sind rumgelaufen, haben geklingelt, und, ach ja, das brauche ich auf jeden Fall, hat sich ja auch viel geändert, ja. Also es heißt mal gucken, die Leute da überhaupt abzuholen, zu sagen, okay, das ist das Produkt und das ist toll, das kann dir viel Ärger ersparen oder dir sogar helfen. Ja. Was zeichnet denn für dich jetzt auch unabhängig von Versicherungsprodukten, aber kann auch ein Versicherungsprodukt sein, ein großartiges Produkt aus.
Ja, sehr spannende Frage. Ich versuche es immer sehr einfach zu beantworten. Ein Problem, ein Produkt. Das heißt, es muss tatsächlich ein Problem oder ein Bedürfnis auf Kundenseite vorliegen, die entsprechend ja eine Lösung zur Verfügung gestellt wird. Und dann kommt es nochmal im Genauen darauf an, ne? Es gibt ja für ein Problem sehr viele Lösungen auf dem Markt. Und dann ist die Frage, warum du genau dieses Produkt von anderen Produkten bevorzugst und tatsächlich auch immer wieder das beziehen würdest oder nutzen wollen würdest. Und das ist letztendlich auch so ein bisschen die Produktdifferenzierung, die man da an der Stelle vornimmt, wo es sehr stark auch nochmal um das USP geht, wo man sich Gedanken darüber gemacht, okay, was ist denn eigentlich in meinem Produkt das Alleinstellungsmerkmal, das mich von der Konkurrenz abheben lässt? Warum sollen Kunden ausgerechnet zu mir kommen, meine Produkte kaufen und nicht woanders? Und das ist letztendlich das, was für mich ein großartiges Produkt ausmacht.
Also wirklich immer schauen, was braucht der Kunde, welches Problem hat der Kunde und da sich daran ausrichten und dann das Produkt entwickeln. Ja, oftmals ist es ja dann so, ist so im Unternehmen irgendwie unterwegs und verliert manchmal sogar den Kunden aus den Augen vor lauter Abteilung und so weiter. Finde ich auch gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Der Kunde ist der Ausgang, denn der Kunde bringt das Geld mit und ohne den Kunden, ja, gibt es das Unternehmen auch nicht. Da verfangen sich ja manche in irgendwelchen, ja, internen Geschichten und verlieren da den Blick. Jetzt hast du ja schon ganz viele Jahre in dieser Rolle auch schon, sag mal so, auf dem Buckel, ja, und warst viel unterwegs. Jetzt hast du verschiedene Herausforderungen auch schon gemeistert. Was sagst du, was war denn die Challenge, die dir so in Erinnerung geblieben ist, oder vielleicht ist es auch gerade was Aktuelles, wo du sagst, boah, das war jetzt eine Challenge, die habe ich abgeschlossen und wie bist du da auch rangegangen?
Tatsächlich gibt es da gar keine spezifische Challenge, die ich dir jetzt nennen könnte. Eher auf der Metaebene würde ich sagen, die Herausforderung besteht darin, genau diese Denkweisen und Arbeitsweisen des Product Thinkings in die Organisation zu tragen. Das war zum einen auch in der Rolle, in der ich davor auch Produktverantwortliche war, sehr, sehr schwierig. Und meine Hoffnung war so ein bisschen, naja, wenn ich jetzt die Rolle als Coach wechsle, wird es vielleicht auch noch mal einfacher, als wenn man selber in der Produktverantwortung steht und neben der Verantwortung, die man ja sowieso an den Tag legt, das nebenbei noch versucht, letztendlich auch ja umzusetzen. Und tatsächlich merke ich aber jetzt auch in der Rolle Coach ist es auch nicht sehr viel einfacher. Und ich glaube, das hat im Grundlegenden auch was mit der, ja, vielleicht auch Kultur, Mentalität, deutsche DNA in der Richtung zu tun. Denn das sehen wir ja mit sehr, sehr vielen Themen. Wir sehen das bei dem Thema Agilität, Kundenzentrierung, Design Thinking, was es nicht alles gibt für Ansätze und Denkweisen, um eine gewisse Richtung zu lenken, um am Ende des Tages zukunftsfähig sein zu können. Und wo man das anhand dessen sehr gut festmachen kann, wenn wir aus der Situation heraus ausgehen, dass wir, wenn wir glückliche Nutzer und/oder Kunden haben und dadurch das Produkt erfolgreich wird und durch das erfolgreiche Produkt oder Produkte ein Unternehmen erfolgreich ist, dann kann man mal gerne sich den Spaß erlauben und auf die 100 wertvollsten Unternehmen weltweit schauen. Und da stellen wir fest, dass Europa ja insgesamt nur sehr dünn dort vertreten ist. Wenn man jetzt spezifisch auf Deutschland guckt, da sehen wir zum einen die SAP und Siemens, die auch sehr, sehr, sehr weit hinten im Ranking aufgeführt sind. Und der Rest wird natürlich dominiert von insbesondere Silicon Valley-Unternehmen und anderen amerikanischen Unternehmen sowie auch China, die ja natürlich sehr stark am Kommen sind. Und das spricht schon so ein bisschen für sich, dass wir uns, glaube ich, in Deutschland, sogar vielleicht auch in Europa, wobei wir auch so etwas Erfolgreiches haben wie Spotify in Schweden jetzt mal außen vor gestellt, dass wir da schon auch gewisse Schwierigkeiten haben, umzudenken und so eine Richtung dann auch gehen zu können.
Ja. Meinst du, es liegt auch so an der Altersstruktur, also dass es sich vielleicht auch ändern könnte? Ja, also jetzt gehen ja auch immer wieder Leute in Rente. Das heißt, ich meine, wir denken ja jetzt auch anders so, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass sich das noch so, ja, damit ändert, der Altersstruktur. Auch hoffe ich mir zumindest.
Ja, das wäre auch meine große Hoffnung. Tatsächlich habe ich da jetzt auch keinerlei Daten etc., anhand dessen ich das jetzt festmachen kann, wie sich das entwickeln wird oder wie der Trend dahingehend ist. Aber die Hoffnung ist natürlich schon, dass die wilden Jungen da ein bisschen mehr Bewegung reinbringen, auch im Sinne der Innovation versuchen, dort letztendlich Dinge zu bewegen. Das ist natürlich insgesamt, wenn man auf die Gesamtorganisation oder auf ein System blickt, natürlich immer schwierig, wenn du, ich nenne es jetzt mal, wenn man auf der Diffusionstheorie auch schaut, dann hat man ja vorne die Innovators und Early Adopters, die ja super motiviert sind für neue Sachen und letztendlich versuchen, andere Menschen auch mit anzuzünden und anzustecken, in so eine Richtung zu gehen. Und es sind natürlich immer sehr, sehr wenige, die das sind. Und da muss man natürlich auch immer schauen, inwiefern das Auswirkungen auf die anderen Gruppen letztendlich auch hat, ob man es schafft, wirklich diese dann auch dafür zu begeistern, zu überzeugen, die mitzunehmen, oder ob es am Ende immer die Mehrheit bleibt, hoffentlich nicht, aber ein gewisser Teil der Menschen bleibt, die einfach diese Veränderungen nicht mittragen und auch mitgehen möchten.
Ja. Hat ja auch was mit Risikobewusstsein zu tun. Wenn ich erstmal sage, okay, ich warte erstmal ab, schau mal, wie sich das entwickelt. Oder sage, oh ja, ich mache einfach mal mit, egal was jetzt kommt, wie sich das entwickelt, hat was mit Risikofreudigkeit zu tun. Ist auch Typsache, ja, hast du recht. Ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Gerade ist ja die wirtschaftliche Lage nicht so rosig, hatten wir auch gerade so in unserem Vorgespräch, haben wir uns auch drüber unterhalten. Es kriselt viel, ja. Also, Unternehmen gucken, wie können sie ihr Geld zusammenhalten, werden Sachen gestrichen, wenn man auch sagt, okay, es wäre jetzt aber schon mal wichtig, dass du hier ein Coaching machst und auch guckst, wie entwickelst du das weiter, weil erst dann kriegst du es auch gut verkauft, so, ne? Was sagst du denn, wie kommen auch Teams gut durch so eine Veränderung durch und welche Eigenschaften, sagst du, bringen denn Teams auch durch diese Krise gut durch?
Also ich jetzt auch aus der Perspektive der Produktwelt gesprochen, geht es ja gerade auch im Product Thinking ganz viel immer darüber, wie können wir Teams empowern, selbstorganisiert als auch für sich autonom zu handeln. Und wenn man sich jetzt mal die ganzen Valley-Unternehmen anschaut, dann handeln die ja genau so, dass sie empowered sind dahingehend, sich Opportunities nennt man es, also Kundenbedürfnisse oder Probleme anzunehmen und dafür eben passende Lösungen zu entwickeln. Und da ist natürlich die Rolle des Produktmanagers nochmal eine andere, weil es geht natürlich darum, dass das Team mit dem PM zusammen diese Entscheidung trifft, aber der PM ist eher als eine Art Enabler zu verstehen, der quasi dem Team die Möglichkeiten gibt, tatsächlich auch gute Entscheidungen zu treffen. Und dafür gehört es ganz viel dazu, dass man viel Kontext wiedergibt, viel Informationen, Daten, Fakten, Zahlen, die es eben zu diesen Themen gibt, dem Team dann auch zu geben, die zu aggregieren, die zu verteilen etc. Also das heißt, da ist die Rolle schon mal eine andere. Und ich glaube, um jetzt auch unabhängig, ob das jetzt eine Krisenzeit oder nicht ist, dieses Empowerment leben zu können, braucht es von allen Seiten Vertrauen. Vertrauen vom Management, dass das Team dahingehend empowered wird, dass es wirklich mit Kunden, Problemen, Bedürfnissen empowered wird, genau auch so vorgehen zu können. Aber natürlich auch, um eine gute Zusammenarbeit untereinander zu schaffen, braucht es dafür auch Vertrauen. Und man nennt es in dem Kontext zum Beispiel auch High Trust Companies. Und Vertrauen ist tatsächlich etwas, wo ich immer sage, das ist eine bewusste Entscheidung, die ein Mensch trifft. Und da nochmal vielleicht auch genauer reinzuschauen, gerade auch im Sinne der Teamentwicklung, wenn man das Gefühl hat, irgendwie kommt das Team nicht dazu, wirklich gute Ergebnisse abzuliefern, dann kann das zum Beispiel auch ein ausschlaggebender Punkt sein, weshalb es nicht funktioniert. Und es gibt, das kennst du bestimmt auch sehr gut, so wie ich auch, von Lencioni dieses Fünf-Dysfunktionen-Modell, wo er das quasi so pyramidal aufbaut und beschreibt. Und ganz unten ist genau das Thema fehlendes Vertrauen vorhanden. Und wenn das nicht da ist, wenn das Fundament nicht vorhanden ist, kann alles andere, was eben danach kommt, sowas wie, dass eben keine Konflikte aufkommen, dass man ein gewisses Commitment mitbringt, dass man in eine Verantwortung aktiv reingeht und dass man dann aber auch gute Ergebnisse abliefert, kann das halt nicht folgen, wenn das Vertrauen nicht da ist.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Und deshalb ist es ja auch notwendig, dass sich die Teammitglieder ja da auch gut aufeinander einlassen, da aber auch der Freiraum geschaffen wird. Und da beißt sich ja manchmal die Katze in den Schwanz, so, ja, nee, wir müssen jetzt aber schnell weitermachen und jetzt hier schnell abliefern. Ja, okay, Moment, wenn wir uns nicht mal wenigstens kurz die Zeit für uns selber nehmen, ja, also ich rede ja jetzt nicht von, weiß ich nicht, irgendwelche 4 Wochen oder so, manche übertreiben es ja da auch, aber wenigstens mal sagen, okay, wir schaffen immer mal wieder Freiräume fürs Team, dass sie sich auch weiterbilden können, auch zusammen Dinge erleben können, sich besser auch kennenlernen können. Muss ja nicht lang sein, ja. Man hat mal ein Weekly, weiß ich nicht, und sagt, eine halbe Stunde wenigstens telefonieren wir uns zusammen, dass man das eben auch aufbauen kann. Ja, und dann ist es auch wieder eine Zeitsache. Vertrauen. Manche sagen, ich gebe einen Vertrauensvorschuss und dann warte ich erstmal ab. Andere sagen, ja, erstmal muss ich hier gucken, was hier passiert und dann vertraue ich dir vielleicht. Ja, und das kannst du ja auch nicht so messen. Ja, also das ist dann wahrscheinlich wieder so für Manager, ach nee, so ein Thema kann ich nicht messen, wie machen wir das? Und dann lieber sagen, wir müssen einfach weitermachen, so, ne?
Ja, ganz genau. Und da liegt natürlich auch so ein bisschen die Krux dann dahinter. Denn damit steht und fällt ganz, ganz vieles. Ja, insbesondere auch in der Zusammenarbeit. Wir arbeiten am Ende des Tages mit Menschen zusammen. Menschen machen im Endeffekt auch Produkte. Und das ist einfach essentiell, um dort erfolgreich sein zu können, als Team, als auch am Ende ein erfolgreiches Produkt herauszubringen. Und ich stimme dir absolut zu. Man muss nicht immer in diesen Big Bang denken, dass man, keine Ahnung, sich dann die Zeit rausnimmt, um ein, zwei Tage sich einzuschließen, irgendwelche Teambuilding-Events zu veranstalten, was natürlich auch mal sehr kostenspielig ist, sondern man kriegt das auch im Kleineren sehr gut im Alltag untergebracht, zum Beispiel durch, wie du es eben auch genannt hattest, ein bisschen mehr Zeit in Weeklies zu verbringen oder dann doch zu sagen, lass uns mal vor Ort Präsenztermine ausmachen, gemeinsam immer Mittagessen gehen, dass wir uns da einfach mal auch auf der persönlichen Ebene noch mal anders kennenlernen. Vielleicht sind es aber auch so Dinge wie, lass uns doch vor jedem Meeting mal ein Mini-Check-in einbauen, einfach nur mit einer Leitfrage, um die anderen Personen besser kennenzulernen. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten im Kleinen, die man tun kann, um im Laufe der Zeit sich dann auch nahbarer zu sein und vielleicht auch einfach zu verstehen, okay, was sind denn eigentlich die Stärken und Schwächen des anderen und wie finde ich damit einen wirklich respektvollen Umgang miteinander, ohne das Gefühl zu haben, dass jemand vielleicht sogar auch Dinge, die ich erzähle, missbraucht werden, ne? Und auch das Gefühl zu haben, dass man sich nicht nur auf der professionellen Ebene gut kennt, sondern eben vielleicht auch privat so das eine oder andere über die Person weiß, dass wenn es mal zu Konfliktsituationen kommt, man es viel besser einschätzen kann. So nach dem Motto, ja, okay, ich weiß gerade, er befindet sich in in der privaten Situation, in einer sehr misslichen Lage und kann jetzt so diese gesamte Person jetzt besser einordnen, warum er vielleicht gerade in Widerstand geht oder eben was gesagt hat, was mich jetzt gerade wieder beschäftigt. Und dann kann ich das alles viel besser einordnen und dann ja, einfach eine ja, leichtere Zusammenarbeit auch finden.
Ja.
Da hat natürlich die Führungskraft auch ein To-Do, sich erstmal zu belesen oder sich dann auch coachen zu lassen, ne? Und zu sagen, okay, das gucke ich mir auch an, ich möchte mich in diesem Bereich weiterbilden, ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Macht, finde ich, auch eine gute Führungskraft aus, die sich damit beschäftigt und sagt, was gibt es denn für Formate? Und wenn ich darin nicht gut bin, wie kann ich mich dafür fit machen? Und dann lasse ich mir auch mal helfen von anderen und ja, oder hole jemand mit dazu, der eben da drin auch gut ist, sowas im Team dann auch umzusetzen. Muss ja, wie du sagst, nicht permanent sein. Aber wenn ich das nicht mache, dann wird es wohl auch im Team nicht vorangehen. Und dann wundern sich ja manche, okay, warum geht schon wieder jemand weg? Ach, naja, ersetzen wir und machen irgendwie so weiter. Und komisch, die Kultur ändert sich ja gar nicht. Immer noch kein Vertrauen da. Ja. Naja. Du hast auch von dem spannenden Thema Shadowing berichtet. Jetzt für jemanden, der das vielleicht gar nicht so kennt, ich musste direkt an die Schulzeit denken. Da hat ja die Lehrerin auch manchmal jemanden noch mitgebracht und dann saß ein anderer Lehrer in den hinteren Reihen und hat den Lehrer beobachtet und danach dann Feedback gegeben. Und das ist ja auch Shadowing, ja, auch Führungskräfte und Unternehmen kann man sich ja auch beobachten lassen und sich gegenseitig Feedback geben. Was sagst du, ist so der Mehrwert von dem kontinuierlichen Feedback, auch dass wir uns selber einholen sollten? Und was war so dein größtes Learning auch vielleicht aus diesem Shadowing, was du damals auch hattest?
Genau, also ich sehe da einen unheimlich großen Hebel darin, denn für mich ist erstmal Feedback ein Geschenk. Ich kann Feedback annehmen oder es sein lassen, aber es hilft mir natürlich, wenn ich es ernst nehme zur Weiterentwicklung jeglicher Hinsicht, persönlich wie auch professionell. Und natürlich gibt es Möglichkeiten, aktiv Feedback anzufordern oder bei uns im Team gibt es hin und wieder das Format Lobdusche, wo wir uns bewusst auch mal die Zeit nehmen, uns gegenseitig auch Feedback zu geben. Es ist auch immer eine sehr schöne Aktivität, die es dazu gibt. Und dann gibt es natürlich auch das Thema Shadowing, was ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal ausprobiert habe, auch wirklich proaktiv danach gefragt hatte. Denn man muss ja verstehen, ich war davor ja eher in der Rolle Produktverantwortliche tätig gewesen und als Coach erst im letzten Jahr so richtig mit dabei. Und natürlich bin ich mir in meiner Rolle Coach bei den einen oder anderen Stellen noch unsicher, denn ich mache das ja nicht bereits 10 Jahre, sondern jetzt vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr. Vieles macht man dann intuitiv, aber das war immer so dieses Gefühl, na, ich mache ja vieles intuitiv, aber vielleicht könnte ich das ja irgendwie noch besser machen und lass mich einfach mal von jemandem beobachten, der einfach auch schon viel, viel länger in der Rolle auch unterwegs ist. Und das war letztendlich so der Antritt gewesen und habe das mal einmal so experimentell mitgemacht und war tatsächlich von Feedback sehr beeindruckt in der Hinsicht, weil wir, egal wie gut wir auch selbst reflektiert unterwegs sind, es dann doch Dinge, insbesondere Details gibt, auf die man selber gar nicht kommt. Und da ist es unheimlich sinnvoll, dass ein Außenstehender da auch nochmal ein besonderes Augenmerk drauf hat, einen Fokus drauf hat und dir dahingehend auch Feedback geben kann. Jetzt in meinem Fall war es so gewesen, dass ich von einem sehr erfahrenen Design Thinking Experte und Coach mich begleiten lassen habe an dem Tag oder shadowen lassen habe. Und ich habe selber an dem Tag ja, so ein Design Challenge durchlaufen, wo auch die ganzen Phasen des Design Thinkings durchlaufen werden. Und da war es für mich so das größte Learning gewesen, wie viel Ergebnisverantwortung hat eigentlich ein Coach? Und das ist tatsächlich immer sehr kontextabhängig. Jetzt in dem Fall war es tatsächlich so gewesen, dass ich vermutlich noch viel stärker in die Ergebnisse hätte reingehen müssen im Sinne der Qualität. So Kleinigkeiten wie ja, Dubletten direkt wegschmeißen oder beim Clustern nochmal viel penibler darauf achten, dass wirklich auch ja nicht nach Themen, sondern nach Aussagen zum Beispiel auch geclustert wird. Und das letztendlich für mich nochmal sehr stark mitgenommen, da auch ein besonderes Augenmerk drauf zu legen, je nachdem, was für ein Workshop oder Aktivität dann als Coach ansteht, zu überlegen, okay, wie viel kannst du dem Team überlassen, im Sinne von, das Team produziert die Ergebnisse und produziert es letztendlich ja auch für sich und muss am Ende mit den Ergebnissen arbeiten, versus ich schreite als Coach ein, weil ich ja vielleicht auch eine gewisse Richtung noch mal konkretisieren möchte, um die Qualität da entsprechend noch mal hervorzubringen. Und ich glaube, da gibt es keine Pauschalantwort drauf. Wie gesagt, jetzt für eine Design Challenge ist es definitiv ratsam, da noch mal aktiver reinzugehen. In anderen Workshops oder Aktivitäten kann man das, glaube ich, noch mal ein bisschen anders betrachten, weil es dann wirklich ja darum geht, dass die Teams das für sich dann auch noch mal entwickeln. Aber das war auf jeden Fall sehr spannend, auch nochmal dadurch diese Erkenntnis auch zu bekommen.
Das glaube ich. So das Thema, ja, ich halte ja den Raum und nehme mich zurück und bin vielleicht eher mehr am Rand, sodass sie ihre Sachen ausarbeiten können und dann mehr, okay, jetzt muss ich aber mal reingehen, moderativ oder wie auch immer, um die Sache auch ein bisschen zu leiten, in eine bestimmte Richtung doch. Ja, und wann lasse ich es laufen und denke mir so, okay, geht in eine ganz andere Richtung, aber es braucht das Team vielleicht gerade. Ja, also da kommt dann wieder das Thema Agilität mit ins Spiel. Ja, interessant. Ja, also ich finde ja, du bist ja sehr kreativ, auch in deinen Posts und auch wie du arbeitest. Ich habe letztens einen Post gelesen, da ging es um Kochen. Ja? Also du hast die Product Manager oder Owner in Richtung Kochen gelenkt, da wie man gut irgendwie was zusammenstellt an Produkten, fand ich auch eine coole Idee. Also Kreativität, würde ich jetzt sagen, das ist eine Eigenschaft, die zeichnet dich so aus. Das ist ja nun das, was ich so wahrnehme. Was sagst du denn, was ist so deine echte Superkraft?
Finde ich immer eine sehr schwierige Frage tatsächlich, weil ich mir bei ganz vielen Dingen immer denke, ach, das machen die anderen ja genauso und es gibt Menschen, die machen das noch um Welten besser als ich. Deswegen tue ich mich mit der Fragestellung immer sehr schwer. Aber ich kann gerne mal davon berichten, was bei der letzten Lobdusche mir gesagt wurde. Und da hatte ich das Feedback erhalten, dass ich ein Mensch bin, der tatsächlich die Dinge versucht, sehr ganzheitlich zu betrachten und auch zu bewerten. Und das passt eigentlich auch ganz gut mit den Stärkentests zusammen. Ich weiß nicht, ob du von Gallup den Stärkentest kennst. Den habe ich schon vor sehr, sehr vielen Jahren gemacht. Und dieser Stärkentest ist tatsächlich auch wissenschaftlich fundiert aufgebaut. Und da ist es so, dass du wirklich Top 5 Stärken aufgelistet bekommst, auch in der spezifischen Reihenfolge, je nachdem, was du im Assessment dann ja angekreuzt hast. Und da geht es darum, dass du letztendlich deine Stärken stärkst oder deine Talente nochmal besonders in Position bringst. Und da kommt tatsächlich auch bei mir bei der Top-1-Stärke das Thema Strategie auch nochmal hervor, wo es ja genau darum geht, auch ganzheitlich zu betrachten und quasi auch diese Komplexität auch erstmal zu erfassen, um dann wirklich auch gute Lösungen herbeizuführen. Und Strategie ist für mich zum Beispiel auch ein Herzensthema. Weil da geht es ja ganz viel auch erstmal um Fokus, um Priorisieren, also all das, was Produktmanagement so auszeichnet. Aber es geht natürlich im anderen auch darum, wirklich immer versuchen, alles ganzheitlich zu sehen. Und deswegen ist Produktdenken auch in der Hinsicht genial, denn da schauen wir uns ja genau diese Dimension an. Was sagen die Nutzenden? Was sagen die unsere Kunden? Was müssen wir für das Business letztendlich auch erreichen, sodass wir auch Umsätze generieren, am liebsten natürlich auch Gewinne steigern in der Hinsicht? Und was kann aus der Technologie herausgetrieben werden? Ne? Also es kann ja auch sein, dass es manchmal auch sogar da führend ist, dass man aus der Technologie heraus sagt, okay, jetzt gibt es die Technologie, KI oder was Sonstiges und daraus kreieren wir eine Lösung, die dann eben für das Unternehmen und für den Nutzen dann letztendlich auch sinnvoll sind.
Cool. Auch eine wichtige Eigenschaft als Coach, wenn du so ganzheitlich denkst. Als Coach müssen wir ja eh viele Denkweisen oder alle Denkweisen zulassen. Und das ist natürlich von Vorteil, wenn du das so von Natur aus mitbringst. Cool. Und Kreativität, würde ich auch sagen, ist eine Superkraft von dir so.
Dankeschön.
Sehr tolle Beiträge, interessante Beiträge auch, ja. Ja, ich möchte zum Schluss noch eine persönliche Frage stellen, weil wunderbar, dass wir alle mal in unserer Rolle aufgehen. Irgendwann haben wir aber auch Feierabend und ja, wir nehmen auch im Feierabend kreative Impulse mit, auf jeden Fall. Wie gelingt es dir aber dann auch abzuschalten? Vielleicht nach so einem Workshop-Tag, wo viele, ja, verschiedenen Aspekte auf einen eingeprasselt sind, wie kannst du danach gut abschalten?
ist tatsächlich immer situativ. Bei mir ist es dann immer so, ich versuche in mich reinzuhören und entscheide dann, brauche ich jetzt eher nochmal die Anspannung im Sinne von, ich gehe jetzt mal bewusst eine Runde spazieren, gehe nochmal in die Bewegung oder eine sportliche Aktivität rein, oder ist es wirklich dann das Thema Entspannung, wo ich bewusst sage, jetzt gönne ich mir mal eine Zeit lang in der Badewanne zu liegen und einfach mal nichts zu machen oder ein gutes Buch zu lesen, vielleicht auch nochmal in Austausch zu gehen, weil ich so viele Eindrücke vom Tag habe, dass ich die gerne nochmal mit jemandem teilen möchte. Das ist tatsächlich super unterschiedlich. Manchmal ist es auch nochmal eine Reflexion und Gedanken aufschreiben, die einfach mal so von sich loszuhaben und auszuspeichern, um dann wirklich sich dann dem etwas anderem zu widmen. Und insofern habe ich keine Routine in der Hinsicht, sondern es ist immer sehr bedürfnisorientiert, wie ich versuche, dann auch in mich hineinzuhören. Und da muss man auch nochmal dazu sagen, dass ich ja noch zwei kleine Kiddies zu Hause habe und tatsächlich erstmal nochmal nach der Arbeit viel Action an den Abend dann ist, aber sobald sie dann im Bett liegen, ich dann wirklich auch für mich dann entscheiden kann, was ich mit dem Rest des Tages dann noch anfange.
Aha. Ja, danke für den privaten Einblick. Da waren ja auch ganz viele Inspirationen mit dabei. Finde ich auch toll, dass du das so bedürfnisorientiert machst, ne? Manchmal muss man ja auch in sich reinhören und dann sagen, okay, dann bewege ich mich jetzt oder gerade, nö, mal in Ruhe lesen. Super. Ja, also ich hatte sehr viel Spaß dabei, dir zuzuhören. Wir sind in viele verschiedene Bereiche eingetaucht. Du hast viele verschiedene Facetten auch mit beleuchtet, ja, Produktsichtweise, wie wir den Kunden da auch besser mitnehmen können, das Team besser mitnehmen können. Du hattest ja sogar auch tolle Tools mit angesprochen. Ich glaube, da wird der ein oder andere Zuhörer sich auch was mitnotiert haben. Also vielen Dank, dass du uns ja auch in deinen Methodenkoffer ein Stück weit gucken lassen hast und auch in deinen beruflichen Alltag. Ich fand es total spannend. Und ich kann jeden, der zuhört, nur empfehlen, wenn ihr bei LinkedIn seid, folgt doch Marisa. Ich werde dein Profil hier auch verlinken. Und da könnt ihr noch viel mehr lernen und euch inspirieren lassen und ja auch gerne mal mit ihr austauschen, ne?
Sehr
Und
gerne.
ja, also vielen lieben Dank für deine Zeit. Hast du noch irgendein Schlusswort, irgendwas, was du loswerden möchtest, was die Zuhörer vielleicht noch beachten sollten, demnächst bei der Produktentwicklung.
Also ich habe tatsächlich keine Tipps auf Lager. Ich glaube, wir haben ganz, ganz, ganz viele Aspekte bereits durchleuchtet, aber ich möchte gerne nochmal dir ein großes Dankeschön entgegenbringen. Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, hier heute darüber sprechen zu können. Und ich hoffe, dass es vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, vielleicht sich auch nochmal genauer mit dem Thema zu beschäftigen. Und freue mich natürlich auch, wenn sich daraus irgendwelche ja, Möglichkeiten zum Austausch, voneinander lernen etc. ergeben.
Ja, sehr gerne und das glaube ich, dass sich daraus Austausche ergeben und ich freue mich auch, wenn wir vielleicht noch mal eine Folge aufnehmen, weil das ist ein, ja, ein breites Spektrum. Ich glaube, da gibt es noch viel zu besprechen. Und ja, also vielen Dank und an die Zuhörer, abonniert den Podcast, folgt Marisa, schreibt uns auch, gibt uns Feedback. Ja, also dass wir uns auch mal von euch hier shadowen lassen. Und ja, ansonsten schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, it's Team Time, Baby.